Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögst du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Jesus, danke für diesen heutigen Morgen. Und danke, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind, mit allem, was uns bewegt, mit all unseren Gefühlen, mit all unseren Stärken, mit unseren Schwächen, auch mit allem Zerbruch in unserem Leben, mit den Dingen, die uns schmerzen, mit den Dingen, die uns wehtun. Du bist ein guter Gott und bei dir ist der Ort, der sichere Ort, wo wir sein dürfen, auch mitten in all unserem Leid. Bist du der Gott, der sagt, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Tage, bis ans Ende unseres Lebens. Und wenn wir durch ein finsteres Tal gehen, so bist du mit uns. Danke für diesen heutigen Morgen und die Möglichkeit, die du uns gegeben hast, durch die Klagepsalme mit dir inmitten unseres Leides, unserer Not, mit dir ins Gespräch zu kommen. Amen. Wir sind in dieser Serie, eine kurze Serie über die Psalmen, und rund ein Drittel aller Psalme sind Klagepsalme. Danke, Jürg. Wir haben hier einen Tisch, symbolisch für unser Leben. Alles, was in unserem Leben stattfindet, liegt auf diesem Tisch. Und an diesem Tisch hat es Stühle. Und wir werden dieses Bild noch aufgreifen. Etwas, was auf diesem Tisch ist, auf dem Tisch von einem jeden, einer jeden Person im Leben, im Verlauf von einem Leben, ist Leid. Schwierige Dinge, die uns geschehen, die etwas in uns auslösen. Und ein Drittel der Klagepsalme behandelt dieses Thema. Es gibt auch noch ein ganzes Buch, die Klagelieder des Jeremia. Und vielmals wird das thematisiert in der Heiligen Schrift. Und ich muss heute Morgen gleich sagen, ich habe persönlich in meinem Leben noch nicht viel Schwieriges, wirklich Schwieriges erlebt. Ich kann heute Morgen als Theologe darüber sprechen und ich werde heute Morgen die Stimme eines Mannes zu Worte kommen lassen, der Schwieriges erlebt hat. Ich habe ein Buch gelesen von Gerald Postema, Grief's Liturgy, die zu Deutsch die Liturgie der Trauer oder eine Liturgie des Leids. Und er beginnt sein Buch im Vorwort mit einem Ausschnitt aus einer Mail-Nachricht aus dem 11. Mai 2008. Liebe Freunde, Linda, die Liebe, die Freude und der Mittelpunkt meines Lebens ist letzte Nacht gestorben. Als wir am Montag erfuhren, dass eine weitere Chemotherapie wahrscheinlich nicht mehr helfen würde und dass Linda wahrscheinlich nicht mehr die körperlichen Ressourcen hatte, um mit den zu erwartenden Nebenwirkungen fertig zu werden, haben wir einen Hospizdienst beauftragt, um ihre Schmerzen und ihre Atemnot zu lindern. Die Hospizschwestern kamen am späteren Dienstagnachmittag zu uns nach Hause und begannen mit ihrer Arbeit. Wenige Stunden später starb sie. Zum Zeitpunkt ihres Todes waren wir von Freunden umgeben, Jerry. Gerald Postema war 39 Jahre verheiratet mit seiner Frau, als er sie an Krebs verloren hat. Und in diesem Buch beschreibt er die Verarbeitung mit diesem Leid, mit dem er konfrontiert war, seine Trauerphase oder zumindest diese Zeit von kurz vor dem Tod bis etwa ein Jahr nach dem Tod seiner Frau. Er beschreibt diese Phase, deshalb auch eine Liturgie, es ist auch auf, gebaut mit immer wieder kurzen Erinnerungen, kurzen Statements. Es ist keine Abhandlung, keine theologische, philosophische Abhandlung über Leid, sondern es ist vielmehr ein Einblick, ein ehrlicher, unverfälschter Einblick in den Trauerprozess von ihm und wie er mit diesem Leid umgegangen ist. Und zwei Dinge sind mir beim Lesen mit dieser Geschichte von diesem Postema aufgefallen, über das Leid. Das Leid, das er erfahren hat, da sagt er, das löst Trauer aus. Und diese Trauer, das ist nicht etwas einfach Lineares, das er einmal gelernt hat, hinter sich zu lassen und dann hatte er es gelernt, sondern es ist vielmehr, beschreibt er es in einem Bild von einem Chaos, von einem Zickzack, von etwas Zyklischem, das immer wieder kommt. Und diesen Punkt werden wir dann auch in den Psalmen sehen. So schreibt er, wie ein Klagepsalm vermischt die Trauer, Schuld und Gnade. Angst und Zorn weichen plötzlich dem Halleluja und das Halleluja versinkt im nächsten Moment wieder in der Krankheit des Herzens. Gelegentlich moduliert sich die Orientierungslosigkeit zu einer Tonart der Neuorientierung. Die Wunden bleiben, der Schmerz sticht noch, aber manchmal scheint neues Leben, vernarbte und ungebrochene Freude möglich. Kleine Klammerbemerkung, eine Notiz von ihm am Anfang des Trauerprozesses. Doch die Neuorientierung ist nur vorübergehend, nie ein für allemal. Kein Gefühl ist endgültig, keine Einsicht stabil, kein Schritt vorwärts ohne Stolpern zurück, keine Erleichterung ohne Rückfall. Die Liturgie der Trauer bewegt sich unregelmäßig im Zickzackmuster. Er schreibt weiter, die Qual der Trauer kann durch einen Gedanken oder eine Erinnerung hervorgerufen werden, durch eine Aufgabenliste auf dem Nachttisch, die er wieder entdeckt, die alles wieder auslöst. Das unvollendete Strickzeug auf dem Schrankregal, erinnertes Glück ist Qual, ebenso wie erinnerte Qualen. Ich lebe in einer Gegenwart, die gezwungen ist von Jahrestagen und Gegenständen, dein Nachtkissen, dein weißer Pantoffel, das Etikett Basilikum in einer vertrauten Handschrift, ein Fettfleck auf geblümtem Laken. Das Zweite, was er in diesem Jahr festgestellt hat, dass diese Trauer in dem Kern zutiefst körperlich ist. Erschreckend körperlich. Das wird auch auf dem Titelbild sichtbar, das er verwendet für das Buch. Ihr seht dort eine Jungfrau, die Jungfrau Maria. Und die Trauer, die sie hat über ihren verstorbenen Sohn, die wird nicht so sehr durch die Mimik in ihrem Gesicht deutlich, vielmehr durch die Gestik ihrer Hände. Die Frau, die Mutter, die ihr Sohn verloren hat und nach dem Tod noch in den Händen gehalten hat bis zur Grablegung von Jesus Christus. Und hier wird diese Trauer deutlich durch diesen Wunsch von dieser Mutter, ihren Sohn wieder zu berühren. Für Gerald, und das hat er festgestellt, ist die Trauer sehr stark körperlich, physisch. So stark, dass es ihm manchmal in den Magen greift und ihm die Eingeweide rauszieht. Er schreibt, in meiner Trauer habe ich die Traurigkeit an die Tür gelassen, als sie anklopfte. Aber der Schmerz der Trauer steht nie höflich an der Tür. Er klopft nicht an, er kündigt sich nicht an, er stürmt herein, schlägt mich nieder, packt mich am Kiefer und greift mir in den Magen und zieht mir die Eingeweide nach außen. Der Schmerz der Trauer ist roh, ganz und gar körperlich. Er verdrängt die Gedanken völlig aus dem Raum, ist geistlos und verrückt. Unkontrollierbar, dämonisch. Ich stehe in seiner Macht und bin machtlos, schwebend vom Boden abgehoben und aus der Zeit gefallen. Ich bin nicht in der Lage, über den Moment hinaus zu sehen, unfähig zu sehen. Die Schreie, die von den Wänden um mich herum widerhallen, erschrecken mich durch ihre Hässlichkeit. Der Schmerz schwappt weiter über mich hinweg. Postema hat, und das sehen wir auch in den Psalmtexten immer wieder, wenn David und andere über den Schmerz in ihrem Leben sprechen, dann verwenden sie diese Bilder vom Niedergedrücktwerden, vom Überschwapptwerden, vom Meer, von tiefer Finsternis, die einem umnachtet. Es ist eine körperliche Erfahrung. Und er beschreibt weiter, dass er, was er sich gewünscht hätte, wäre wieder eine Berührung, eine Begegnung mit seiner verstorbenen Frau. Und weil der Schmerz, die Trauer so etwas Physisches ist, kann nur eine Begegnung mit einer Person helfen, die letztendlich Jesus Christus ist. Das ist ein kurzer Einblick, wie Postema den Schmerz erlebt hat, wie er getrauert hat in diesem Jahr. Das ist ein empfehlenswertes Buch. Die Frage ist nun aber, wohin gehen wir mit unserer Trauer? Wo können wir klagen, wenn es uns schlecht geht? Ich habe auf der letzten Folie habe ich euch das kurz aufgezeigt. Es ist so, dass in der Regel drei Parteien involviert sind, wenn uns Leid widerfährt. Das ist zum einen wir selber, zum anderen der Feind, ein Gegenüber. Sei das ein Klassenkolleg, der uns niedermacht, oder sei das ein Arbeitgeber, der uns tyrannisiert, oder sonst irgendjemand, der uns Leid zufügt. Und wenn wir durch die Psalme lesen und auch besonders im Buch Hiob das Leid thematisiert, wird eines deutlich, dass die Anklage, selbst wenn ein Feind hier ist, der uns Leid zufügt, letztendlich immer eine Anklage an Gott ist. Denn Gott hätte die Macht, das Leid zu verhindern, und er hat es zugelassen, wie bei Hiob. Deshalb führt uns Leid in unserer Klage immer zu Gott. Umso mehr wird uns das deutlich in diesen Fällen, wenn kein sichtbarer Feind hier ist. Eine Naturkatastrophe, Krebs, der ausbricht, ja, wen soll man dann noch anklagen, führt uns letztendlich immer zu Gott. Gott ist der Ort, wo unsere Klage hingehört. Postema ist vom Beruf her Philosophe, er ist Professor für Philosophie und hat als solcher sehr viel in seinem Leben sich mit der Theodizee-Frage auseinandergesetzt. Der Frage, wieso, dass ein guter und allmächtiger Gott Leid zulässt. Eine der ganz zentralen Fragen, die viele Menschen anfechten. Und seine Feststellung in seinem Trauerprozess ist, dass diese Frage ihm nicht weitergeholfen hat, letztendlich. Die philosophisch-theologische Anklage an das Böse der Theodizee-Frage, die fragt nach einer Idee. Nach der Idee von der Güte und der Macht Gottes. In der Theodizee-Frage, der Frage, warum lässt, ist die Frage, warum lässt ein gütiger, ein liebender Gott, der zugleich allmächtig ist, das Leid zu? Und in der Theodizee-Frage und in dieser Anklage, in diesem Auseinandersetzen auf dieser eher intellektuellen Verstandesebene, da kann das Resultat das sein, dass man sich von einer Idee verabschiedet. Sagt, ich glaube nicht mehr länger, dass Gott gut ist. Ich kann das nicht mehr glauben. Im Anbetracht des Leides, das ich erlebe in meinem Leben, kann ich nicht mehr an einen guten Gott glauben. Oder ein Schluss könnte sein, im Anbetracht des Leides, wenn Gott wirklich gut ist, dann ist er hilflos, dann ist er eben nicht allmächtig, dann verabschiede ich mich von dieser Idee, dass Gott allmächtig ist. Das könnte ein Schluss sein aus dieser philosophisch-theologischen Betrachtung und dem Nachdenken über Leid. Die Feststellung von Postema, der Philosophe war, ist, dass die viel tiefgreifendere Anfechtung mit Leid die existenzielle Frage ist, die existenzielle Anklage. Sie greift nicht eine Idee an von etwas, sondern die Beziehung selbst. Sie fragt nach dem Mitgefühl und der Bindung. Das ist die tiefere Anfechtung von Hiob. Hiob war nicht so sehr darin angefechtet, dass Gott keine Macht gehabt hätte, es zu ändern, oder dass Gott nicht mehr gut gewesen wäre, weil er das zugelassen hat, sondern die tiefe Anfechtung, die dann auch durch seine Frau an ihn kam, verfluche Gott, sage dich los von ihm. Die tiefe Anfechtung im Leid ist diese, dass wir verunsichert werden, ist Gott noch da? Hat Gott mich vergessen? Hat er mich vergessen, denn die Beziehung zu mir vergessen? Und kann Gott mitfühlen mit mir? Postema schreibt, der Tod und das Übel des Todes, so scheint mir, ist keine Herausforderung für den Glauben, wenn man damit den Glauben an die Existenz Gottes oder die Kohärenz der Gottesidee meint. Also er sagt, auf der ersten Ebene, philosophisch-theologisch, ist das für mich nicht so eine Anfechtung. Ich bin Philosoph, darüber habe ich schon lange vor Lindas Tod gerätselt und es wird mich weiter beschäftigen, bis ich nicht mehr beschäftigt bin. Aber die Frage ist eine Welt der Erfahrung weit entfernt von der Herausforderung, die Lindas Tod darstellte. Als sie starb, wollte ich keine Erklärung. Ich will sie immer noch nicht. Eine Erklärung, vor allem dann, wenn sie zwingend ist, Klammer. Was hätte es ihm genützt, hätte Gott ihm gesagt, weißt du, deine Frau ist gestorben, weil du vor 5 Jahren das und das gemacht hast. Das hätte ihm weder den Schmerz genommen, noch hätte ihm das wirklich geholfen. Es wäre unerträglich, weiter schreibt er. Es gibt keine Erklärung, kein Argument, keine Demonstration. Weder einen philosophischen Text, noch ein in einem heiligen Buch, noch ein Wirbelwind. Hier spricht er auf den Hiob-Freund an, auf den einen. Die das Loch in meiner Seele und in der Welt füllen könnten, das ihr Tod hinterlassen hat. Ich will kein Argument, ich will nicht debattieren oder mit Gott oder irgendjemand anderem ringen. Ich will einfach nur Linda zurück. Ich leide unter ihrem Verlust und wenn sie es nur wüssten, würde auch die Welt unter ihrem Verlust leiden. Wenn ihre Rückkehr nicht möglich ist, möchte ich jemanden an meiner Seite haben, der versucht zu verstehen, warum ich das unerträglich finde, völlig und für immer inakzeptabel. Ich brauche jemanden, der den rohen Schmerz spürt, der die unkontrollierbaren Schreie hört, die aus mir heraus gezwungen werden und der mit mir zusammen ist, wenn ich 100-mal Nein sage. Nein, nein. Ich will wissen, warum. Ich will nicht wissen, warum. Ich will wissen, wer. Wer ist da, der mit mir diesen einzigartigen Schmerz über den Verlust dieses unendlich wertvollen Menschen fühlt? Leid ist eine Anfrage an unsere Beziehung zu Gott. Leid kann dazu führen, dass Menschen von diesem Tisch aufstehen, an dem Gott mit uns sitzt und Gott verlassen. Diese Beziehung zu ihm aufgeben, weil sie das nicht mehr aushalten, diese Frage sie quält, hat Gott mich vergessen? Ist Gott noch fähig mitzufühlen? Diese tiefe Frage, die bringt uns ins Gespräch mit Gott und zeigt, Gott ist der einzige Ort, an dem wir mit unserem Leid und der Klage darüber hingehen. Die Frage ist also, wer ist fähig, auf meinen Stuhl zu sitzen, wo ich sitze, der ich leide? Wer ist fähig dazu? Postema schreibt, wenn Gott das nicht tun kann oder will, dann ist alles verloren. Die Beziehung ist bereits zerrüttet und ich kann nichts tun, um sie zu reparieren. Ich werde Gottes Existenz nicht leugnen. Was hätte das für einen Sinn? Aber ich kann nicht weiter in dieser Beziehung leben. Es ist zu gefährlich, zu kostspielig. Man kann ihm nicht trauen. Darf man sowas sagen? Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob das Leben lebenswert ist. Die große Frage, die Postema sich gestellt hat, ist Gott noch hier? Kann Gott mich verstehen in meinem Leid? Und die Antwort führt uns in meine, also Stand jetzt meiner Erkenntnis, in die zentrale Thematik, wenn es um Leid und Klagen geht. Ja, da ist ein Gott, der mitfühlen kann. Unser Gott ist Mensch geworden. Unser Gott ist Jesus von Nazareth, der Christus, der Mensch geworden ist. Unser Gott ist nicht eine Idee von einem Gott, wie die Griechen ihn hatten. Eine Idee von einem apathischen Gott, der weit weg, deistisch irgendwo ist, die Welt schon lange vergessen hat, der nicht mitfühlen kann. Nein, unser Gott ist ein leidensfähiger Gott. Unser Gott hat im Unterschied zu mir nicht einfach ein Buch über Leid gelesen. Mein Gott hat in der Person von Jesus Christus an seinem eigenen Leib den Tod erfahren. Als er am Kreuz hing, wurde er verlassen von seinem Vater, von allen, die ihm nahe standen. Er kann mitfühlen, was es heißt, von innen heraus zu sterben. Mein Gott ist ein Gott, der in der Person vom Vater fühlt, was es bedeutet, wenn das eigene Kind stirbt. Als Jesus Christus, sein Sohn, am Kreuz hing. Nein, wir haben einen Gott, der weiß, was Leid bedeutet. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Mitten im Leid, egal wie groß unser Leid sein mag, ist für uns dies eine klar. Der Gott, an dem wir glauben, ist fähig, auf unseren Stuhl zu sitzen und mitzufühlen. Es ist derselbe Gott, der am Kreuz geschrien hat. Wir lesen das in Markus 15, Vers 34. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Zitat aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreit Jesus am Kreuz. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich doch, antwortest du nicht. Und des Nachts noch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Wer kann also auf unserem Stuhl sitzen, wenn wir Leid erfahren? Die Antwort ist nur Gott. Selbst Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die können zwar viel besser nachvollziehen, als ich es vielleicht als Unbeteiligter kann. Aber jeder Schmerz ist anders, jeder Verlust ist anders. Postema schreibt, wenn Gott also sagt, ja, ich weiß, ich habe auch einen geliebten Menschen verloren, dann klingen diese Worte nicht so hohl wie die eines Mannes, der sie am Straßenrand gesagt hat. Und er sagt Gott dann, nimm die rohen und schmerzhaften Ängste an, die ich immer noch in meinem Bauch trage. Ich weiß, du wirst sie nicht leugnen, noch herunterspielen oder mir Gottes Willen versuchen zu erklären. Ich weiß, dass du sie anerkennst für das Leben und die Liebe und die unendliche Güte, die darin zum Ausdruck kommen. Du hast Linda als dein Ebenbild geschaffen und du hast sie schön gemacht. Nimm ihr Leid an und erlöse es, indem du sie mit deiner unendlichen Fürsorge umarmst. Gott weiß, wie wir uns fühlen. Und diese tiefste Frage im Leid, diese Anfrage, ist Gott noch hier? Da wissen wir, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wenn wir auch im tiefsten Tal sind, Psalm 23, der gerade nach dem Psalm 22 kommt, ist der Gott, der immer bei uns ist, mitten im finsteren Tal. Und er ist ein Gott, der mitfühlen kann. der einzige und beste Ort, um mit uns, mit unserem Leid oder über unseres Leid in ein Gespräch zu kommen, zu klagen, ist bei Gott. Und für dieses Klagegespräch, für dieses Gespräch mit Gott hat uns Gott nun die Psalmen, die Klagepsalmen gegeben. Klagepsalme sind liturgische Psalme, das heißt, sie haben einen Aufbau. Sie haben einen bewussten Aufbau. Sie sind nicht so sehr entstanden aus einem spontanen Gebet, sondern sie wurden konstruiert, um uns eine Möglichkeit geben zu beten, wenn wir in diesen Momenten nicht mehr beten wissen. Wenn das Leid uns überkommt und wir im Chaos versinken und nicht mehr wissen, wo unsere Gefühle sind, gibt Gott uns mit den Psalmen ein Gebet, mit einem Aufbau, das uns an die Hand nimmt und führt. Wir schauen uns den Psalm 13 als Musterpsalm an und er beginnt mit einer Anrufung an Gott. Und ich will das, was ich jetzt gesagt habe, verbinden mit diesem Psalm 13. David beginnt mit Herr. Herr, er ruft Gott an. David sitzt an diesem Tisch mit Gott und kommt mit ihm ins Gespräch. Mit diesem einen Gott, der fähig ist, ihn zu verstehen. Mit diesem einen Gott, der ihn nicht verlassen hat. Mit diesem einen Gott, der nicht gefühllos ist, sondern mitfühlen kann. An ihn wendet er sich. Und das dürfen auch wir tun. Mein Herr, heißt es in anderen Psalmen etwas noch persönlicher. Mein Herr, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Anrede an Gott. Und dann folgt im Psalm 13 dann die Klage. Herr, wie lange willst du mich noch so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Der Klage sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt nichts, was wir in der Klage nicht sagen dürfen. Bete, wie du fühlst. Die Psalmen sind deshalb so wichtig, weil sie ein Spiegel unverfälschter Spiritualität sind. Sie zeigen, wir dürfen so beten, wie wir fühlen. Im Unterschied zu einer zwischenmenschlichen Beziehung, wo wir Menschen noch verletzen können, wenn wir unser ganzes Innenleben ihnen an den Kopf werfen, ist es bei Gott nicht so. Er kennt unsere Gedanken sowieso. Er kennt unsere Gefühle sowieso. Nichts, was du Gott an Klage entgegenbringen kannst, überrascht ihn. Nichts schockiert ihn. Nichts hätte er nicht schon gewusst. Es gibt auch keine theologisch falschen Klagen. Bete, wie du fühlst. David betet hier, Herr, wie lange willst du mich ganz vergessen? Ich könnte jetzt als Theologe zu David hingehen und sagen, David, das ist falsch. Gott vergisst dich nicht. Psalm 23 und ganz viele andere Texte machen uns klar, Gott vergisst uns nicht. Das, was du betest, ist falsch. Aber es gibt nichts, was wir falsch klagen können. David fühlte nun mal so in diesem Moment. Mein Gott, warum hast du mich vergessen? Über was hast du aktuell zu klagen? Ihr habt Zettel auf euren Sitzen mit einem Stift und wir werden im Anschluss eine Möglichkeit haben. Wir wollen das ganz praktisch heute machen. Du kannst Dinge aufschreiben, wo du zu klagen hast, wo Leid in deinem Leben ist. Vielleicht hast du einen Verlust zu beklagen von etwas, was dir wertvoll ist. Zum Beispiel einen Beruf, den du verloren hast, ein Tier, eine Heimat, eine körperliche Fähigkeit, alt werden. Vielleicht hast du keinen sichtbaren Feind. Vielleicht ist es Krebs oder ein Unglück. Vielleicht hast du aber auch einen sichtbaren Feind im Moment. eine Person in deinem Leben, unter deren Schadenfreude oder Spott du leidest, unter deren Schmähung oder Hass. Vielleicht leidest du unter falscher Anklage. Vielleicht wurdest du verlassen oder ist deine Familie zerbrochen. Vielleicht wird das Recht gebeugt an deinem Arbeitsplatz. Du musst Dinge erdulden, die ungerecht sind. Du fühlst dich hilflos der Gewalt ausgeliefert. Wir haben im Moment auch viele Menschen unter uns in der Schweiz, die leiden unter Krieg, der Ukraine-Krieg. Was ist es, was in deinem Leben zu beklagen ist? Du hast im Anschluss die Möglichkeit, während deinem Instrumentallied diese Dinge aufzuschreiben. Der beste Ort, wo du das hinbringen kannst, ist zu Gott. Es ist beim Kreuz dort ein Behälter, dort kannst du diese Dinge hineinwerfen. In manchen Klagepsalmen kommt nach der Klage ein Bußteil, wo Menschen, der Beter, Buße tut für Sünde. Im Psalm 13, ich habe bewusst diesen ausgewählt, kommt kein Bußteil. Das macht deutlich, nicht alles Leid in unserem Leben hat ihren Ursprung in persönlicher Sünde. Muss immer wieder gesagt werden. Manches Leid, wir wissen nicht, woher und was der Grund ist. Will Gott uns in unserem Charakter weiterbringen? Will Gott sich verherrlichen? Was ist der Grund? Wir wissen es nicht. Und es muss nicht Sünde sein. Was im Psalm 13 als nächstes kommt, ist ein Bitteteil. Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und mein Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Jetzt bittet David. Und auch das ist Teil dieses Gespräches mit Gott an diesem Tisch. Wir dürfen Gott bitten, den Einzigen, den Allmächtigen in unserem Leid einzugreifen. Und enden tut David mit Lob und Vertrauen. Vers 6. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und vielleicht irritiert dich das jetzt. Dann ist es wichtig, nochmals sich zu erinnern, Klagepsalme sind liturgische Gebete. Das bedeutet, diese Gebete sind konstruiert, um uns anzuleiten. Der David hat nicht plötzlich von Vers 5 auf Vers 6 neue Freude gefunden und leidet plötzlich nicht mehr in der Biografie, in seinem Leben ist. Seit der Verfassung von diesem Psalm, als er zur Zeit verfolgt wurde von Saul, bis zur Zeit, als er in Ruhe gelebt hat, sind Jahre vergangen. Wir dürfen diesen Prozess, diesen Weg vom Klagen zum Loben nicht abschneiden, künstlich überbrücken oder verkürzen. Aber es sind liturgische Psalme, die uns anleiten. Sie zeigen uns das Ziel, wohin Gott mit uns kommen will zum Lob. Sie fordern uns auch auf. Und viele Psalme sind zyklisch aufgebaut, genauso wie das Postema erlebt hat. Diese Abfolge, Klage, Bitte, Vertrauen, Loben, wird in manchen Klagepsalmen dann wiederholt. Nach Vertrauen, Loben kommt nochmals neue Klage und dann wieder Bitte und dann wieder Vertrauen und Loben und dann nochmals Klage. Und das zeigt uns, oft ist das ein ganz langer, zyklischer Prozess. Und es sind liturgische Gebete, weil wir sie nicht alleine beten. Diese Klagepsalme, wie alle Psalme, waren Teil in der gottesdienstlichen Feier. An diesem Tisch sollen wir nicht alleine sitzen. Es ist zwar so, dass wenn ich Leid erfahre, dass nur Gott wirklich auf meinem Stuhl sitzen kann und weiß, wie ich fühle. Er ist da, er hält mich und er versteht mich. Aber wir sind an diesem Tisch nicht alleine. Wir sind eine Familie. Da hocken Geschwister links und rechts. Klagepsalme sind liturgische Psalme. Wir können als Geschwister, wenn Menschen in unserer Mitte leiden, dann können wir mit ihnen an diesem Tisch sitzen. Wir sollten uns darauf achten, wie die Freunde von Hiob, nicht so zu tun, als könnten wir auf ihren Stuhl sitzen, ihnen Ratschläge und Erklärungen geben für ihr Leid. Davor sollten wir uns hüten. Oder den Anschein zu erwecken, genau zu wissen, wie diese Person hier sich fühlt. Ich hatte diesen Fehler vor einigen Jahren gemacht, als eine Person mit schweren depressiven Verstimmungen mir geschrieben hat. Und ich habe dann in meiner Unwissenheit versucht zu sagen, hey, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe ihn zutiefst verletzt und er hat mir gesagt, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Ich hatte keine Ahnung, wie es ihm geht. Das war ein hilfloser Versuch. Und ich merke, viele sind hilflos. Wie begegne ich Menschen, die klagen? Eines, was wir immer tun können, ist mit ihnen an diesem Tisch sitzen und einsteigen in die Liturgie ihrer Klage. Wie können wir das tun? Psalme sind oft als Wechselpsalme konstruiert. Und weil wir eben eine Familie sind an diesem Tisch, kannst du entweder beim Anrufen dabei sein, du kannst bezeugen, hey, ich rufe den gleichen Gott an wie du. Ich gehöre zu der Familie wie du. Du kannst im Klageteil ausdrücken, hey, das, was du erlebst, das bewegt auch mich. Auch wenn ich es nicht nachfühlen kann. Aber hey, ich will da sein, ich will mit dir an deiner Seite sein, so wie die Freunde von Hiob am Anfang. Das können wir tun. Und wenn die Liturgie vom Klagepsalm uns dann weiterführt in die Bitte, kann es sein, dass jemand, der leidet auf diesem Tisch, nicht zu diesem nächsten Schritt kommt und sagt, ich kann im Moment nicht mehr bitten. Dann kannst du in die Liturgie einsteigen und stellvertretend für diese Person bitten. Du kannst in die Fürbitte einsteigen. Und wenn diese Person auf diesem Stuhl, die leidet, nicht mehr Gott loben kann, in diesem Psalm nicht an diesen letzten Punkt kommt, dann kannst du das Loblied anstimmen und diese Person an diesem Lobanteil haben lassen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, an was du leidest. Wir werden jetzt einen Instrumentalteil haben. Du bist eingeladen, diese Dinge aufzuschreiben und ans Kreuz zu bringen. Wie es dir geht. Wir werden nachher einen Teil haben, wo wir auch ganz bewusst klagen wollen. Ich werde das stellvertretend tun. Klagen für Leid. Wir werden da auch klagen für das Leid in der Ukraine, für das unsägliche Leid. Und wir werden später im Gottesdienst dann in einen Fürbitte-Teil gehen, wo wir konkret bitten wollen für Menschen in Leid. Und am Schluss werden wir in einen Lobteil enden. So wie das der Psalm uns lehrt. Und wenn du heute da bist und du sagst, ich kann dann nicht mitloben, dann ist das in Ordnung. Dann bist du herzlich eingeladen, einfach an diesem Tisch zu sitzen. Wir sind eine Familie. Wir werden jetzt ein Instrumental hören und du bist herzlich eingeladen, die Klage zu formulieren und sie nach vorne ans Kreuz zu bringen, in diesen Eimer zu werfen.